möchte noch am Anfang beten. Vater, wir haben gerade gesungen, dass wir zu dir kommen und das wollen wir jetzt auch in deinem Wort. Danke, dass du, Heiliger Geist, uns dein Wort aufschließt und ich bitte dich, dass all das, was menschlich ist, Herr, das wollen wir ganz schnell wieder vergessen. Was von dir kommt, das soll in unser Herz eingepflanzt sein und soll gute Frucht bringen. Amen. Wir wollen heute fortfahren mit der Predigtreihe, die wir letzte Woche angefangen haben. Tragfähige Beziehungen. Und wir haben letzte Woche von Almut gehört, wie Gott selber in sich die Beziehung lebt und welchen Stellenwert es auch für Gott selber hat, Beziehung. Moni hatte dann nochmal auch einen geistlichen Eindruck, dass dieser dreieinige Gott, diese Dreiheit in uns selber lebt. Und wir haben so ein bisschen, glaube ich, so den Herzschlag Gottes auch gespürt, ja, obwohl es immer noch ein Mysterium bleibt, ja. Die Menschheit hat, oder die Christen hat Jahrhunderte darum gerungen, wie man das beschreiben sollte. Dreifaltigkeit, Dreieinheit, was gibt's noch für drei Personen und doch eins und acht, wie auch immer. Es bleibt ein Mysterium und wir Menschen tun uns da noch nicht so leicht, aber es funktioniert irgendwie. Heute gehen wir einen Schritt weiter und Gott lebt die Beziehung in sich selber, aber Gott lebt auch Beziehungen zu Menschen. Was ist überhaupt Beziehung? Ich habe mal nachgeschaut im Duden und da steht, jemand hat eine Beziehung, wenn eine Verbindung zu jemand besteht. Eine andere Definition beschreibt es so, wenn zwei Personen das Handeln, Denken und Fühlen aufeinander beziehen. Und Beziehungen, wissen wir alle, kann auf ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ebenen sein. Da gibt es politische, kulturelle, geschäftliche, private, zwischenmenschliche, zwischenstaatliche Beziehungen, ganz mannigfaltig. Und es gibt die Gottesbeziehung. Ich weiß noch, wie ich als frisch bekehrter Christ so in den ersten Gottesdiensten in so einer freien Gemeinde saß. Und ab und zu hat der Prediger dann am Ende des Gottesdienstes aufgerufen, dass sich Menschen bekehren, hin sich zu Jesus wenden, für all die Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus hatten. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, habe ich diese Beziehung, obwohl ich schon bekehrt war, oder habe ich sie nicht? Ja. Auf jeden Fall, das, was sicher ist, Gott will eine Beziehung mit uns haben. Und darum soll es heute gehen. Beziehungen haben wir viele. Die Frage ist, was ist denn eine gute Beziehung? Ist interessant, ihr könnt gern mal googeln. Wenn ihr unter Eigenschaften einer guten Beziehung nachschaut, bekommt man eine ganze Vielzahl von Ergebnissen. Und die Beziehungen unter Menschen ist in vielen Punkten ähnlich wie die Beziehung zu Gott. Aber die Beziehung Gottes zu seinen Geschöpfen, den Menschen, ist dennoch nochmal eine besondere. Und diese besondere Beziehung wird schon deutlich in der Art und Weise, wie er den Menschen geschaffen hat. Der Mensch wurde geschaffen am letzten Arbeitstag. Und man spricht deswegen auch von der Krone der Schöpfung beim Menschen, ne? Krone der Schöpfung. Und wisst ihr, was er als allerletztes geschaffen hat? Die Frau. Soll uns das was sagen? So ungefähr dieser große Juwel an der Krone, ne? Das ist die Frau. Sollte uns Männer mal zum Nachdenken bringen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder gewollt. Aber gerade für die Frau ist ja Beziehungspflege eine absolute Stärke. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich sehe das so und erfahrungsgemäß ist es einfach, dass Frauen, denen fällt es total leicht, Beziehungen zu pflegen, dauerhaft, tiefe Beziehungen, quantitativ auch, was meine Frau so an Beziehungen hat, unglaublich, ja. Und ich bin froh, wenn ich alle Vierteljahre mal mich mit meinem Freund zusammensetze, ne? Gott ist voll der Beziehungstyp. Das haben wir letzte Woche von Almut gehört. Er ist in sich selber Beziehung. Und Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild. So, ich bin Mann. Frauen sind auch logisch, ja, auf eine andere Art und Weise. Logische Schlussfolgerung, wenn ich ein Ebenbild Gottes bin, dann könnte es auch gut sein, dass ich als Mensch auch auf Beziehung angelegt bin, oder? Sozusagen, Gottes Software und meine Software oder unsere Software ist die gleiche. Und pflegen wir keine oder mangelhafte Beziehungen, dann läuft es auch irgendwann in anderen Bereichen nicht gut. Dann werden wir vielleicht krank. Irgendjemand hat mal gesagt, wenn man zurückgezogen alleine für sich lebt, wird man irgendwann seltsam. Ich denke auch, gibt ja auch Singles, ne? Und manche können das auch richtig genießen. Und dennoch, auch wenn man alleine ist, braucht man gute, gesunde Beziehungen. Was macht eine gute Beziehung denn aus? Das war jetzt ein schönes Beispiel hier mit Daniel, ne? Das Allerwichtigste einer Beziehung ist die Kommunikation. Ne? Das gehört dazu, zu einer guten Beziehung, der Austausch, das Miteinanderreden, das Zuhören. Und das ist die Herzenssache von Gott von Anfang an. Gott schafft den Menschen in einem Garten Eden einen Platz, der ja wie für den Menschen gemacht ist. Ja. Ich weiß nicht, kennt ihr die Filme? Ich bin ja so ein Animationsfilm-Fan. Kennt ihr Ice Age, ja? Da gibt's ja dieses Mammut Money, ja? Und der kriegt dann irgendwann eine Frau und dann ist ein Kind unterwegs, ja? Und dann baut er so ganz toll so für sein Kind, was da kommen mag, so einen Spielplatz, ja? Und überall, wo es sich verletzen kann, ne, ist ja Eiszeit damals, ne, macht dann Schneeball, ne, und tut es an der Spitze dran, dass sich das Kind ja nicht verletzt und so. Ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber so stelle ich mir das auch mit Gott vor, ja. Der baut hier einen Garten Eden und denkt, boah, ja, da kann sich der Mensch drin wohlfühlen, ja. Da wird eine Atmosphäre geschaffen, auch für eine gute Beziehung. Und tatsächlich heißt es in 1. Mose 3,8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Gott kam sie besuchen, wollte sich mit ihnen austauschen, hat die richtige Atmosphäre dafür geschaffen. Und auch nach dem Sündenfall, als es von diesem Zeitpunkt ab unmöglich war, Gott von Angesicht zu begegnen, hat Gott dennoch die Kommunikation nicht abgebrochen. Und sicherlich, es ist schwierig. Und ich denke, wir leiden, ich zumindest, vielleicht geht's euch ähnlich, bis heute darunter, dass es da Probleme gibt. Was ist jetzt wirklich Gottes Stimme? Habe ich da jetzt richtig gehört? Kommt es jetzt wirklich von Gott? Oder warum höre ich Gottes Stimme scheinbar überhaupt nicht? Gott will Gespräch, er will Austausch. Und er hat sogar eine Telefonnummer. Das wisst ihr alle, oder? Ja? Die alten Hasen? Psalm 50,15. Das frage ich euch das nächste Mal ab. Psalm 50,15. Und was steht da? Rufe mich an in der Not. Hast du diese Notfallnummer schon mal verwendet? Rufe mich an in der Not. Also, er ist voll und woke. Oder wie sagt man da? Offline. Ja, okay. Online. Gott will das Gespräch. Aber manchmal zeigt er die Erfahrung, irgendwie scheint ja die Verbindung gestört zu sein. Und manchmal stehen wir davor und können nicht sagen, warum ist das so? Ich höre Gottes Stimme irgendwie nicht so richtig. Aber es gibt auch Fälle, ja, da haben wir schon die Verantwortung dafür. Der Prophet Jesaja schreibt zum Beispiel in Kapitel 58, die Verse 9 und 10, was passiert, wenn wir eben nicht nach dem Herzen Gottes handeln. Ich drehe mal gerade die Verse 9 und 10 um, damit es ein bisschen logischer wird. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und das böse Reden, wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und jetzt kommt das, von dem ich eigentlich immer träume, und ich hoffe, ihr auch. Dann wirst du rufen und der Herr wird anrufen. antworten. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreiben und er wird sagen, hier bin ich. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Passiert bei mir nicht so oft. Jesus hat ständig mit seinem Vater geredet. Er zog sich immer wieder an einsame Orte zurück, zu Tages- und Nachtzeiten, sprach mit seinem Vater. Und die Nähe zu ihm war so dicht, seine Gemeinschaft mit ihm so dicht, dass er immer nur das tat, was er sah, was gerade sein Vater im Himmel tat. Johannes 5, Vers 19 steht es, falls ihr mir das nicht glaubt. Aber Gott hat nicht nur zu seinem Sohn geredet, Gott redet auch durch seinen Sohn. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 und 2, da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Gott redet durch seinen Sohn zu uns. Und nachdem Jesus zurückgekehrt ist, hat das Reden Gottes nicht aufgehört, sondern Gott kommuniziert weiter mit uns durch seinen Heiligen Geist, durch seinen Stellvertreter. Der Heilige Geist zeugt von Jesus, heißt es in Johannes 16, Vers 14. Er lehrt uns, er erinnert uns, was Jesus gesagt hat, Johannes 14, 26. Gott schweigt nicht. Was passiert, wenn zwischen Personen ein Schweigen da ist? Die Beziehung geht kaputt. Das ist der Tod jeder Beziehung. Wenn in der Ehe die Ehepartner sich anschweigen, und genauso ist es bei Gott auch. Aber Gott schweigt nicht, sondern Gott redet. Manchmal redet er total deutlich. In der Bibel gibt es ein Beispiel, Jesus wird getauft und auf einmal für alle hörbar, sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn. Manchmal redet er aber auch ganz anders, durch Umstände, durch eine innere Stimme, wie auch immer. Gott redet auch heute noch. Und wenn wir genau hinhören, dann hören wir das Gleiche, wie auch Jesus gehört hat. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Nächste Woche werden wir da wahrscheinlich noch mehr davon erfahren. In einer guten Beziehung ist es ganz normal, dass man solche Sätze auch sagt, dass man sich seine Liebe mitteilt. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann begegnet uns das immer wieder. Paulus in seinen Briefen, wie tituliert er die Hörer bzw. die Leser des Briefes? Ganz oft. Liebe Gemeinde oder Geliebte. Wow. Und damit ist bestimmt nicht nur die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde gemeint, sondern zwischen Gott und jedem Einzelnen. Geliebte, ihr seid geliebt. Das muss man sich mal sagen. Und diese Liebe, die sucht die Nähe. Oder? Ist das bei euch anders? Wenn ihr einen Menschen liebt, sucht ihr nicht seine Nähe? Ja, gut. Ich dachte schon. Wir wollen, dass Menschen, die wir lieben, bei uns sind. Nur, jetzt gibt es halt ein Problem mit dem Sündenfall. Die Sünde lässt keine intime Nähe zu Gott zu. Und jetzt? Die Heiligkeit Gottes und die Sünde stehen, wie sagt man, diametral gegeneinander. Ist ja auch egal. Die sind wie Feuer und Wasser. Da gibt's keine Gemeinschaft. Das geht nicht. Eine Seite würde Schaden leiden und das ist natürlich der Mensch. So, jetzt haben wir ein Problem. Gott will aber trotzdem auch die Nähe zu uns. Er lässt so viel Nähe zu, wie er nur zulassen kann, trotz dieser Situation. Da ist zum Beispiel Mose. Mose, der ist ganz nah bei Gott dran, wie wohl kein anderer Mensch vorher. Und Mose hat irgendwann mal einen Wunsch und da sagt, Gott, ich will dich sehen. Gott, ich will dich sehen. Ist ja eigentlich ein tolles Bedürfnis. Gott, ich will ganz nah bei dir sein. Und es ist ja auch der Wunsch Gottes an uns, an Mose auch. Er will ja auch Gemeinschaft mit ihm haben. Was passiert? 2. Mose 33, Vers 20. Dann spricht Gott: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn, aufgrund der Sünde, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr: Siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Finde ich auch interessant, dass da Felsen steht. Vielleicht ein Bezug auf Jesus. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Gott lässt an Nähe zu, was er tun kann. Und ich glaube, das tut er, weil er sich so sehr nach dem Menschen sehnt. Umso spektakulärer und für viele der damaligen Zeit nahezu unglaublich war es dann, dass sich Gott auf einmal klein und hilflos macht. Er wird so klein wie eine Ameise. Jetzt kommt die Auflösung. Er macht sich so klein wie eine Ameise. Und warum? Weil ihn das Chaos da unten einfach berührt hat, wo er die Verletzten gesehen hat, innerlich, äußerlich, die Hungernden. Und er hat sich erbarmt und es zog ihn einfach in diese Niedrigkeit hinein. Und wir können auch nur erahnen, was es für ihn bedeutet hat. Keiner von uns war jetzt schon mal König an irgendeinem Herrschaftshaus, keine Ahnung. Sitzt auf dem goldenen Thron, hat alles, was das Herz begehrt, ja, wird bedient und hin und her. Und dann kommt er in die Niedrigkeit, in den Dreck, in das Böse, in das Schlimme dieser Welt. Macht sich klein und hilflos, als kleines Baby. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Die Liebe war die Motivation. Und er machte sich klein, um uns zu zeigen, wie ist denn Gott? Jesus hat seinen Jüngern mal gesagt: Wenn ihr mich seht, dann seht ihr Gott. Aber das konnte er nur weitergeben, indem er sich klein machte und so wurde wie wir selber. Und er redete mit uns und damit wir hören und verstehen. Gott war und ist innerlich bewegt über diese kaputte Welt. Und es wird auch ganz stark bei Jesus deutlich. Dieses Verb innerlich bewegt, also in der Elberfelder Übersetzung wird es so übersetzt, griechisch heißt es, Achtung, ob ich es hinkriege, splanchnizomai. Splanchnizomai. Werde ich euch das nächste Mal auch abfragen. Splanchnizomai heißt, wird in der Elberfelder Bibel übersetzt, innerlich bewegt. Kommt 12-mal im Neuen Testament vor und 8-mal sagt es Jesus, also Jesus spürt dieses, ist innerlich bewegt. Und 3-mal auch in Gleichnissen, die auf Gott bezogen sind. Und dieses Splanchnizomai heißt viel mehr als ein bisschen, naja, es bewegt mich so ein bisschen, ja. Sondern wörtlich übersetzt heißt es, es dreht mir die Eingeweide um. Es dreht mir meine Eingeweide um vor Mitleid. Ich bin total von Erbarmen ergriffen. Das ist eigentlich das, was dieses Wort heißt. Wenn er da oben steht und auf den kaputten Ameisenhaufen runter schaut. Und das fühlt Gott für uns, wenn er uns in unserer Not sieht. Jesus dreht es seine Eingeweide um. Wenn er Kranke sah, wenn er planlos Verirrte sah, wenn er die Trauernden von Toten sah, wenn er Hungernde sah, dreht es ihm die Eingeweide um. Was sagt das über seine Beziehung zu uns aus, wenn er so mitfühlend und mitleidend ist? Und deshalb hielt es ihn auch nicht auf seinen Thron und er wurde klein, wurde ein Knecht, wie die Bibel sagt. Philipper 2, in den Versen 7 und 8 beschreibt es ganz gut. Aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und so könnte ich noch ganz viel aufzählen und Verse aus der Bibel bringen, die belegen, wie sehr es Gott liebt, Beziehung mit uns Menschen zu haben und sie sucht und voller Sehnsucht auf uns wartet. Seine Treue zum Beispiel, 2. Timotheus 2,13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Seine Eifersucht. Ja, Gott ist eifersüchtig. Also ich finde es nichts Negatives. Das ist ein Ausdruck der Liebe, wenn man eifersüchtig ist. 5. Mose 4,24 ist eine Stelle von vielen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Seine Versorgung ist zu nennen, materiell wie geistig. Gott sagt uns, seid um nichts besorgt, Matthäus 6, Vers 34. Auch das Geistige, in Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen und diese Schätze sind uns durch Jesus Christus gegeben. Seine Vergebungsbereitschaft, sein Trost und. Und all das zeigt von einer tiefen Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit den Menschen und ich frage mich, was muss denn Gott noch alles tun, damit wir von Herzen und nicht nur vom Verstand her glauben, dass er uns lieb hat und bei uns sein will. Was hat es jetzt mit unserem Alltag zu tun? Die Beziehung Gottes zu uns ist die Basis für unser Leben. Die Beziehung Gottes zu uns ist die Basis für unser Leben. Sie ist entscheidend für die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und wenn wir unsere Beziehung zu Gott verstehen, so wird dementsprechend auch unser Leben dann aussehen. Wie siehst du Gott? Ist er irgendwie ein entfernter Verwandter, der ab und zu mal zu Weihnachten und zu Ostern mal ein Kärtchen schreibt? Dann wird sich das auch so in unserem Leben widerspiegeln. Dieser entfernte Verwandte wird nämlich kaum oder gar keine Rolle in unserem Leben spielen. Aber sehen wir unseren Gott als eine Person, die eifersüchtig nach seiner Braut schaut, sie umwirbt, sie beschenkt und sehnsüchtig auf das nächste Treffen wartet, dann wird unser Leben dementsprechend auch anders aussehen. Wir würden anders denken, wir würden anders fühlen, wir würden anders handeln. Wir würden andere Prioritäten setzen. Und ich wünsche mir so sehr, was könnte geschehen, wenn wir diese Sehnsucht Gottes in unserem Herzen begreifen könnten? Was macht es mit uns, wenn wir, ich versuche das Bild nochmal hier aufzugreifen, wenn wir die kleinen, kranken, Verletzten, im Chaos versinkenden Ameisen auf einmal von ihm Rettung erfahren, von jemandem, der es überhaupt nicht notwendig gehabt hätte, der ein tolles Leben in seinem Königreich hätte haben können. Aber er ist runtergekommen aus Liebe zu dir und zu mir. Könnte es sein, wenn wir das begriffen hätten, dass wir auf einmal aufhören, auf hohem Niveau zu jammern, aufhören, um uns selber zu drehen und immer nur um unsere eigenen Befindlichkeiten, aufhören, auf unser Recht zu pochen, ich hab doch ein Recht da drauf. Wir waren auf Konferenz gewesen, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, und da hat er gesagt, nee, wir haben kein Recht, der eine Prediger, wir haben ein einziges Recht. Wisst ihr, was für ein Recht wir haben? Ein Recht, Kind Gottes zu sein. Und das ist ganz schön viel. Wir haben ein Recht, Kind Gottes zu sein. Glaubt ihr mir das? Johannes 1, Vers 12. Bitte überprüft alles, was ich sage, gell? Und das Gute behaltet. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, das ist die Bedingung, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir das begriffen haben, könnte es sein, dass wir dann auf einmal dankbarer werden in unserem Leben und unser Leben ein Stück weit gelassener leben können? Könnte es sein, wenn wir anfangen wirklich zu lieben, weil wir begriffen haben, dass ein anderer uns noch viel mehr liebt? Und vor allem hat er uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Sympathischen Menschen können wir ganz gut lieben, ne? Jesus hat uns zuerst geliebt. Könnte es sein, dass wir anfangen, auch demütiger zu werden, wenn wir endlich mal kapiert haben, dass wir uns nicht Gott rausgesucht haben, sondern er uns erwählt hat? Er ist zuerst gekommen. Nicht wir haben ihn gesucht. Er ist zuerst gekommen. Könnte es sein, dass wir auch so manche verschrobene Motivation, warum wir etwas tun, auch im Reich Gottes, in den Hintergrund treten, weil wir ihn erkannt haben, wie er wirklich ist. Ein Gott, der sich nach Beziehung sehnt und alles tut und alles auch schon getan hat, damit diese Beziehung auch unter der erschwerten Bedingung der Sünde dennoch funktionieren kann. Und mein großer Wunsch für mich und für euch ist, dass wir da Gottes Herzschlag neu spüren. Und das kann so viel verändern in unserem Leben. Am Anfang die Definition von Beziehung war: Beziehung ist Handeln und Denken und Fühlen miteinander. Oder wie war das? Moment, ich muss nochmal nachschauen. Beziehung ist zwei Personen das Handeln, Denken und Fühlen aufeinander beziehen. Wenn wir unser Denken, Handeln und Fühlen auf Gott beziehen, was kann da verändert werden in uns? Amen. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch Fragen und sagt, boah, ja, schön, was du da jetzt alles erzählt hast, aber irgendwie habe ich keine Kommunikation mit Gott oder ich habe da Probleme. Dann lass es nicht auf dich einfach so beruhen, sondern such dir Menschen. Du kannst gerne auch zu mir kommen, vielleicht kann ich dir auch helfen. Auch im Gebet Gott zu suchen. Auch wenn du Fragen an Gott hast, Dinge, die du nicht verstehst. Ich habe mal eine tolle Methode kennengelernt, wie man auf eine andere Art und Weise wieder anfangen kann, mit Gott zu kommunizieren. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Setz dich doch mal hin, konzentriere dich mal auf Gott mit einem Blatt Papier und einem Bleistift und stelle ihm doch mal eine Frage, schreib die auf, die dich ganz brennend interessiert. Das kann eine ganz kritische Frage sein, eine wichtige Frage, eine Frage, wo du kein Verständnis dafür hast. Warum, vielleicht auch warum fragen, wie auch immer. Und dann hör doch einfach mal, was dir zuerst in den Sinn kommt und schreib das auf. Und dann entwickelt sich auf einmal so was wie ein Gespräch. Du wirst dich wundern. Und am Ende überprüf doch mal, was in der Übereinstimmung mit Gottes Wort auch ist. Und ich vermute, so war das jedenfalls bei mir auch. Ich habe das auch schon einige Zeit jetzt nicht mehr gemacht, aber boah, da sind echt Wahrheiten drin. Da spüre ich, Gott ist mir nahe gewesen. Gott hat zu mir geredet. Probier das doch mal aus. Amen.